Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Hallo Philip.
Hallo Joshua und hallo und herzlich willkommen all unseren Zuhörern zur nächsten Episode von Treecorder.
Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, nämlich Klaus Seibel. Hallo Klaus.
Ja, hallo Joshua, hallo Philipp.
Klaus, bevor ich ein bisschen was zu dem Thema sage, wie wird man Theologe, dann Informatiker und schließlich ein Autorenkollege?
Ja, oh, ja, aber wir wollen ja nicht den ganzen Abend drüber reden. Ja, das Leben geht nicht immer gerade Wege. Also Theologe bin ich geworden, weil ich das als meine Berufung gesehen habe. Dann habe ich Theologie studiert und war auch 15 Jahre lang Pastor mit Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen, was das Leben alles so bietet. Habe aber irgendwann so meine Zweifel bekommen und wollte mich nicht mehr nur mit dem Satz zufrieden geben, dass jemand sagt, ich bin die Wahrheit, nun glaube an mich, sondern dann habe ich angefangen, nach der Wahrheit zu fragen und immer tiefer zu fragen und habe mir erlaubt, jegliche Gedanken zu denken. Das macht man sonst nicht unbedingt so. Und dann sind die Zweifel immer größer geworden und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr hinter dem stehen, was ich da oben verkünden soll. Und da ich Leuten nichts erzählen will, was ich selber nicht glaube, habe ich erst meinen Beruf an den Nagel gehängt und später den Glauben daneben. Aber man möchte ja auch irgendwo von leben und da haben mich Computer schon immer fasziniert gehabt. Ich war einer der ersten Pastoren in Deutschland gewesen, der überhaupt einen Computer hatte. Habe dann Hilfen gegeben für andere, so Vorträge und so, damit sie das auch lernen. Und so war es dann für mich irgendwie, sehr reizvoll, in die IT einzusteigen. Da habe ich dann eine einjährige Schulung gemacht und bin dann in ein IT-Unternehmen gegangen und habe da den Vertrieb aufgebaut, bis ich dann der Vertriebsleiter dort in diesem Unternehmen war. Naja, und das hat mich irgendwann, also auch wieder so nach 15 Jahren, das ist bei mir irgendwie so die Zeit, wo sich alles ändert, hat sich's dann ergeben, dass mich das auch nicht mehr so richtig zufriedengestellt hat, weil man da doch immer nur seine Fähigkeiten sehr eingeschränkt einbringen kann und seine Fantasie noch eingeschränkter. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und die ersten Schritte, also da gab es noch keine Möglichkeit, so über Amazon was zu veröffentlichen. Da habe ich dann Verlage gesucht, die meinten, das, was du schreibst, interessiert kein Mensch. Und aber dann hat Amazon die Möglichkeit gegeben, Bücher selber zu veröffentlichen und dann habe ich damit angefangen. Und ich war einer der Autoren, hatte den Ehrgeiz, am ersten Tag dabei zu sein und mein Buch hochzuladen. Hat nicht ganz geklappt. Ich musste noch ein paar Sachen hin und her biegen und dann ist es in der ersten Woche, hat es dann geklappt. Das war ein Abenteuer, weil niemand wusste, wie es ging und man musste alles selber herausfinden. Software dafür gab es auch nicht und insofern waren die Ergebnisse nach heutigen Maßstäben katastrophal. Aber die Leute haben es gelesen und ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten von meinen Büchern verkauft wurden, da war ich total von den Socken und habe gedacht, meine Güte, da gibt's Leute, die zahlen Geld für das, was du geschrieben hast. Das konnte ich gar nicht so richtig fassen und war wirklich hin und weg. Und dann wurden es immer mehr und immer mehr und immer noch mehr. Und dann tauchte langsam der Gedanke auf, warum das nicht richtig, also komplett machen zu 100%. Ja, und jetzt bin ich's, ne? Also lebe davon, bin immer noch froh, habe das noch nie bereut, schreibe im Moment an meinem 26. Buch.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Jetzt dürfen unsere Zuhörer ja schon erfahren haben, warum du der perfekte Gesprächspartner für heute bist. Es soll ja um Gott und Religion in der Science-Fiction gehen und auch die Frage in dem Nachgang vielleicht, ob KI und Dataismus Gott und Religion ablösen. Und das klingt jetzt ja erstmal Gott und Religion und Science-Fiction, das klingt ja erstmal beinahe abwegig. Aber dann bin ich mal im Geist so ein bisschen zurückgegangen, wo ich überall auf Gott und Religion gestoßen bin in den Science-Fiction-Büchern und den Filmen, die ich gerne gesehen und gelesen habe. Und da ist mir dann doch eine ganze Menge untergekommen. Also ein gutes Beispiel ist mein Lieblings-Science-Fiction-Buch mit deutlichem Abstand Hyperion und Endymion von Dan Simmons. Da geht es ja um eine religiöse Vereinigung, die im Prinzip das intergalaktische Reisen kontrolliert und extrem viel Macht ausübt. Es geht um eine Pilgergruppe, die zu einem mysteriösen Metallwesen pilgert, zu dem Shrike, das irgendwie die Zeit durch die Zeit zu reisen scheint, auf der Suche nach Antworten. Da war das schon ein großes Thema. Ein ziemlich aus heutiger Sicht zumindest trashiger Science-Fiction-Film, Event Horizon. Ich weiß nicht, ob ihr den beide gesehen habt. So ein Science-Fiction-Horrorfilm aus den 90ern mit Sam Neill, wo es darum ging, dass bei der ersten interstellaren Reise durch den Hyperraum die aus Versehen durch die Hölle fliegen. Also irgendwie durch eine Dimension, wo sie dann in der Hölle landen.
Klingt ein bisschen, als hätten sie bei Warhammer geklaut.
Ist doch eine coole Idee, ja.
Ja, da wurde halt stark die christliche Unterwelt bemüht in dem Film. Und das war ganz spannend. Und dann fiel mir auch Star Trek ein. Da hatte ich letztens mit Philipp schon drüber geredet, wo ich zu ihm meinte, ah, der erste Star Trek-Kinofilm, da ging es doch um Gott. Aber dann ist mir eingefallen, wie lange das schon her ist. Und das war der fünfte. Nämlich Star Trek am Rande des Universums, wo sie auf einen Planeten kommen, wo sie augenscheinlich Gott treffen. Nämlich eine Lichterscheinung, die aussieht wie ein alter Mann mit weißem Bart, der ihnen alle Fragen beantworten kann. Und später stellt sich dann heraus, dass das ein Schwindler ist, ein Energiewesen, das einfach nur die Menschen manipulieren will, um von dem Planeten wegzukommen. Und halt gemerkt hat, dass Menschen ziemlich leichtgläubig zu sein scheinen und immer auf der Suche nach Gott sind und sich das dann zunutze gemacht hat. Und es geht dann weiter, also Prometheus ist ja noch ein relativ junges Beispiel, wo es so um die Suche nach dem Schöpfer geht, wer hat die Menschheit erschaffen. Da waren dann Außerirdische, die Götter, die Menschen ins Leben gebracht haben. Und viel zitiert und also gerade in den Medien rezipiert war jetzt ja auch von der Margaret Atwood das Handmaid's Tale. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen oder gelesen habt. Das ist so eine postapokalyptische Welt, wo die Kirche die Macht übernommen hat, weil es nicht mehr genug Babys gibt. Also es gibt eine Bevölkerungsimplosion und da haben dann christliche Fundamentalisten in den USA die Macht übernommen. Ja, da habe ich gemerkt, und ein Beispiel muss ich noch nennen, bitte, weil ich da so ein großer Fan von bin, ist natürlich Warhammer 40k, wo sich quasi ein ganzes Science-Fiction-Fantasy-Lore nur um religiösen Fundamentalismus dreht. Also wo die Menschheit im Prinzip die Bösen sind und nicht die Aliens aus dem All, sondern die Menschen mit einem religiösen Eifer, die an ihren Gott-Imperator glauben und alle anderen zu unterwerfen versuchen. Und dabei ist mir aufgefallen, Science Fiction, könnte es nicht sein, dass Science Fiction immer die Suche nach Gott ist, wenn ich das jetzt mal ein bisschen provokativ anspreche. Und vielleicht, bevor du sagst, was du dazu denkst, Gott ist ja, zumindest aus meiner Sicht, der Theologe kann mir dann ja gerne widersprechen, die Suche nach dem Unbekannten. Also was wir nicht erklären können, füllen wir mit Erklärungen, die wir uns, wenn ich es jetzt mal provokant sage, ausdenken. Also wenn ich nicht weiß, was Blitz und Donner ist, dann sage ich, das ist Odin, der mit seinem Pferd reitet und der Donnerschlag, das sind die Hufe von seinem Pferd. Und später ist es dann geworden, dass es nur einen Gott gibt, der für alles erklärbar ist, für das ganze Leid, was wir erleben zum Beispiel, damit alles eine Sinnhaftigkeit hat. Und Science Fiction ist ja ganz oft die Suche nach dem Unbekannten. Also wie können wir das Unbekannte erklären? Was liegt hinter unserem Sonnensystem? Was könnte dafür verantwortlich sein, dass es das gibt? Würdest du dem zustimmen?
Also für mich ist Science Fiction weniger die Suche nach dem Unbekannten als mehr das Weiterdenken der Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also das, ja.
Treibt uns denn das Unbekannte in die Science Fiction erst rein? Also mal anders gesagt, in der Fantasy zum Unterschied ist ja so, wir bauen uns eine eigene Welt und denken uns alles aus. Wir sagen, da gibt es dann Fabelwesen, da gibt es dann bestimmte Schnittmengen wie Orks und Elfen zum Beispiel. Und in der Science Fiction müssen wir immer von so einer Basisrealität ausgehen. Also dem, was wir heute sehen und dem, was wir aus dem, was wir heute sehen, weiterdenken ins Unbekannte, also in die Zukunft. Denkst du, dass dieses Unbekannte auch immer kleiner wird?
Also das Unbekannte wird immer kleiner. Das kann man ja in der Vergangenheit sehen. Wie du schon gesagt hast, früher war es unbekannt, wo der Donner herkommt, und da hatte man mächtig Respekt davor. Und dann hat man immer mehr Erklärungen gefunden, und dann hat die Naturwissenschaft eigentlich immer wieder den Bereich des Unbekannten kleiner gemacht. Bis dahin, dass die Menschen gedacht haben, so viel Unbekanntes gibt es eigentlich nicht mehr. Wobei das auch eine Illusion ist. Wir kennen von unserem Universum ja eigentlich nur ganz, ganz wenige Prozent. Ja, aber meine Science-Fiction, die ich schreibe, die geht ja weniger um, mal sagen, um das, was im Weltraum irgendwo stattfindet, in Ecken, die wir noch gar nicht erforscht haben, sondern das spielt ja fast alles, bis jetzt auf das allerletzte, spielt ja fast alles auf der Erde statt und versucht einfach nur, mal sagen, die Geschichte der Menschheit unter einem ganz anderen Aspekt zu sehen oder zu fragen, könnte es auch ganz anders gewesen sein, wer die Dinge in der Hand hält, oder könnte es eine Zivilisation gegeben haben, die vor uns auf der Erde war, von der es noch Spuren gibt. Also eigentlich relativ irdisch. Ich finde es immer schön, wenn meine Leser dann schreiben, das könnte ja tatsächlich hier ganz genauso passieren.
Und welche Rolle hat dann da die Religion für dich?
Oh. Ja, die habe ich ja auf der einen Seite an den Nagel gehängt, auf der anderen Seite ist schon so, dass ich mal sagen, die Bibel hat eine Rolle gespielt. Und wenn ich jetzt ein Buch geschrieben habe, Spuren der ersten Menschheit, und dann, wenn ich in die Bibel gucke, finde ich auch diverse Spuren. Oder wenn ich in die Geschichte der Menschheit gucke, dann gibt es überall Spuren, wo man sagen kann, da könnte eigentlich noch was ganz anderes hinterstehen. Also dass jetzt nicht die Religion und Gott als mal sagen als Inhalt meiner Bücher, sondern die Spurenelemente herausfiltern. Und dann im Weiteren vielleicht so, dass dass das, was die Religion seit tausenden Jahren versprochen hat, dass das bei uns immer mehr Realität wird, aber nicht von der Religion, sondern von der Wissenschaft her, wie jetzt mal sagen, das lange Leben, Gesundheit, Heilung von Blindheit, andere Heilungen, das ist ja schon keine Fantasie mehr. Oder ewiges Leben, dieses riesige Versprechen der Religion, auf der sich ja alles aufbaut, ist auch nicht mehr in weite Ferne gerückt. Google hat ein Unternehmen gekauft, das sich damit beschäftigt. Und wir wissen, dass Google nicht nur Fantasien nachhängt.
Ja, das würde dann ja so ein bisschen auch in die Theorie von Joshua reinspielen, dass der Raum des Unbekannten kleiner wird und damit in gewisser Weise ja auch, vor allen Dingen, wenn man Zukunftsideen im Science-Fiction entwickelt und Geschichte weiterschreibt, damit der Raum ja eigentlich für Religion kleiner werden würde, ne?
Das auf jeden Fall. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, kann mich an diverse Diskussionen auch unter fundamentalen Christen erinnern, also dass es im Weltraum kein Leben geben kann, weil da ja gar kein Wasser ist. Und deshalb ist die Erde der einzige Raum und alles andere ist nur das große Nichts. Und jetzt wissen wir, es gibt mehr Wasser im Weltraum, als man sich vorstellen kann. Und da ist dieser Bereich, mal sagen, für Gott schon wieder kleiner geworden. Und jetzt wissen wir auch, es kann auch Leben da entstehen und existieren, wo keine Sonne scheint, in Meeren und vielleicht sogar in den Meeren auf den Monden in unserem Sonnensystem. Da ist wieder etwas, das Gott bisher oder die Religion bisher exklusiv hatte, eingedampft worden. Und so wird es immer eingedampft und eingedampft, und tatsächlich wird der Raum kleiner.
Mir fällt jetzt noch ein Beispiel ein. Wenn ich jetzt vor die letzten 10 Jahre gehe, eine meiner Lieblingsserien ist das Stargate. Und in Stargate ging es ja auch um die Suche nach dem Ursprung der Menschheit, was dann erklärt wurde mit mächtigen Außerirdischen, die dann als Götter auftreten. Was sich ja später herausstellt, dass das Menschen sind, die mit Parasiten infiziert sind. Und dass diese Parasiten einfach Gott spielen, weil sie merken, das klappt bei Menschen ganz gut. Und die lassen sich so unterwerfen. Also wirkte für mich wie so eine Allegorie auf Religion, beziehungsweise eine Kritik an Religion. Und Matrix ist dann ja in eine ähnliche Schiene gegangen, dass man auch geschaut hat, okay, wo liegt der Ursprung unserer Welt? Und da war es dann eine Simulation von Robotern, also im Prinzip Ersatz für Außerirdische, die uns unterwerfen, um uns für Energie zu, also für unsere Energie zu missbrauchen, was ziemlich ineffizient ist, habe ich mir sagen lassen, aber das war im Prinzip die Suche nach der Schöpfung wieder. Und in den letzten Jahren ist ja diese Suche nach Schöpfung oder Gott ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil sich mehr mit KI und Maschinen beschäftigt wird. Also da geht ja, das dreht sich dann so ein bisschen und man guckt, okay, was schöpfen wir eigentlich gerade mit KI und wie mächtig werden die und wachsen die uns über den Kopf und werden die so mächtig, dass wir die nicht mehr verstehen? Also da fällt mir jetzt das Ex Machina ein, zum Beispiel, der Film. Wenn jetzt KI Bewusstsein erlangt und immer mächtiger wird, ersetzt die dann Gott, wenn man so will. Also schaffen wir Gott. Denkst du, dass da eine Bewegung nicht nur in der Science Fiction in die Richtung geht, sondern auch in der Gesellschaft?
Ja, die Sorge ist ja da, dass dies KI zu mächtig werden kann. Und das ist ja nicht eine Sorge von irgendwelchen Querdenkern. Da haben ja ganz prominente Wissenschaftler und Politiker schon, also mal sagen, ihr Statement abgegeben. Stephen Hawking hat ja auch schon davor gewarnt. Ich denke auch, die Sorge ist durchaus berechtigt. Denn die Entwicklung ist, dass es immer schneller geht. Ich meine, wir kennen ja von der Chip-Entwicklung dieses Mooresche Gesetz, dass alle 12, 18 Monate, also die Zahlen, die gehen so ein bisschen auseinander, dass sich die Rechenleistung verdoppelt. Jetzt ist es so, dass bei KI das noch schneller ist, weil es nicht nur die Rechenleistung sich verdoppelt, sondern auch das Verständnis von KI-Algorithmen. Und es fängt ja jetzt schon an, dass KIs mithelfen, KIs zu entwickeln. Also da wird eine Spirale in Gang gesetzt, die man meiner Ansicht nach auch nicht aufhalten kann. Mit Verboten hat man noch nie einen Fortschritt irgendwo aufhalten können und das werden wir bei KI auch nicht. Jetzt habe ich einen Aussetzer, den ihr rausschneiden müsst.
Also was ich halt interessant finde bei der Frage ist, Gott ist ja im Prinzip eine Figur, die die Lücke gefüllt haben, sind wir ja zu dem Punkt gekommen. Also die Lücke des Unbekannten wird gefüllt mit Gott. Und ich weiß nicht, wie du das als Theologe siehst, wenn der Wunsch der Menschen da ist, Antworten zu finden. Und man bisher gesagt hat, okay, wenn was passiert, das ist Gottes Wille. Oder wenn mir ein Leid geschieht, dann ist es Gottes Wille und dann kann ich damit besser leben. Wenn wir jetzt aber eine KI haben, die so viel Daten sammelt, das auch über uns, dass sie uns Fragen beantworten kann, die wir, also wer wäre der beste Partner für mich? Und die KI errechnet das aus ganz, ganz, ganz vielen Daten, weiß genau, wie ich ticke, wie die Person tickt und sagt, ja, Partnerin A ist perfekt für dich, weil es gibt hier die Überschneidung. Und im Prinzip sind wir alle Bio-Algorithmen, die sich irgendwann entschlüsseln lassen, wenn wir genug Daten haben. Denkst du, dass dieses Grundbedürfnis, oder zwei Fragen, gibt es dieses Grundbedürfnis, jemanden zu haben, der mir die Fragen beantwortet, ob er fiktiv ist oder jetzt vielleicht bald nicht mehr? Und glaubst du, dass es dann eine große Hinwendung geben könnte der Menschen, die diese Lücken heute mit Gott füllen, zu KIs? Weil sie einen Gott dann haben, der auch antworten kann.
Ja, die Sache mit dem Antworten, das ist wirklich mal sagen, ja, der Kernpunkt, den eine KI von einem religiösen Gott unterscheidet. Denn da stellt man oft Fragen und kriegt keine Antworten oder kriegt Antworten, die nicht mehr so richtig in unsere Zeit passen. Denn die Zeit damals war anders. Ich glaube, dass die Tendenz dahin geht, was du beschrieben hast. Denn es war immer die Suche, also die ganzen Religionen sind ja entstanden, weil es die Suche nach Antworten gab für Fragen, die die Menschen nicht beantworten konnten. Bis hin, dass man Menschen geopfert hat, um Antworten oder Hilfe zu kriegen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man KIs ja schon einsetzt, um Lösungen zu finden, die Menschen sich nicht ausdenken können. Das fängt erst so im Kleinen an. Man kann mit KI und 3D-Druckern Konstruktionen schaffen, auf die ein Mensch nicht gekommen wäre. Oder man kann mit KI, wenn man das jetzt beim Go-Spiel sieht, Lösungen finden, die tausende Go-Spieler im Laufe der ganzen Existenz von diesem Spiel Go niemals gefunden haben. Und da muss man schon sagen, da ist KI tatsächlich auch kreativ. Ich weiß noch, dass der Lee Segol, dieser weltbeste Go-Spieler, gesagt hat, das ist Kunst. Das ist was vollkommen Neues, was hier ist. Und das ist fantastisch. Und das kann man eigentlich nicht erklären. Und wir haben hier also tatsächlich die Entwicklung zu einem Wesen, in Anführungszeichen, das Antworten findet auf Fragen, die wir mit unseren Antworten, also mit menschlichen Antworten, nicht lösen konnten. Und das geht ja auch so ein bisschen dahin, dass man möchte, dass jetzt die KIs mithelfen, den Klimawandel zu bremsen oder so. Das sind dann so die ganz Großen. Ne? Das ist im Drucken, 3D-Druck, Konstruktion von irgendwas ist im Kleinen, Medikamentenforschung mit KI, geht schon gar nicht mehr ohne KI, das ist schon ein bisschen größer. Und dass man jetzt sagt, okay, wir wollen die Probleme unserer Welt, da brauchen wir die Hilfe einer KI. Da ist man ja schon gar nicht mehr so weit davon weg, dass man ein Wesen einschaltet, das uns hilft, den Untergang abzuwenden. Und da ist es dann eigentlich nicht mehr weit, dass man KI und Gott gleichsetzt, wobei KI dann nichts Mystisches ist, sondern wir wissen, wir haben es gemacht. Wir haben sie gemacht. Nur wissen wir nachher nicht, wie die KI die Lösungen schafft. Denn das ist schon teilweise gar nicht mehr verständlich für uns.
Das wäre ja auch die spannende Frage. Also, wenn wir dann die KI nehmen statt Gott, also wir ersetzen Gott durch KIs, weil KIs uns Antworten liefern können, wäre ja aber auch eine spannende Frage, können wir dann überhaupt mit diesen Antworten was anfangen? Also eine sehr bekannte Antwort darauf hat ja Douglas Adams gegeben, wo Deep Thought als große KI dann auf die alles entscheidende Frage nach dem Sinn des Lebens etc. eine Antwort gegeben hat, die alle vollkommen enttäuscht zurückgelassen hat mit 42. Und da wäre jetzt so meine Frage, okay, wenn eine KI dann Antworten gibt, klar ist das verlockend, aber wäre das dann nicht vielleicht auch sogar gerade ein Grund, warum sich Leute dann mehr Gott zuwenden, weil da muss ich ja die Antworten im Zwiegespräch als aus Atheistensicht mit mir selbst schaffen und kann sie besser verstehen und besser steuern, als wenn eine KI, die unserer Vorstellung nach zumindest im Moment ja sehr neutral auf das Ganze guckt, mir Antworten liefert, die ich vielleicht entweder nicht verstehe oder nicht hören will.
Ja, es wird sicher beides geben. Es wird schon die Menschen geben, die sich verstärkt Gott zuwenden, weil ihnen KI zu, man sagen, zu technisch ist oder so. Aber der Vorteil von KI ist halt, dass sie Lösungen gibt, die tatsächlich was bewirken. Ich meine, der Medizinmann, der den Regentanz macht, der tanzt dann irgendwann so lange, bis es dann sowieso mal geregnet hätte. Und beim Beten ist das nicht so viel anders. Ich meine, was man lernt, ist, wie man damit umgeht, wenn es nicht passiert, was man erbittet. Bei KI ist es dann so, dass tatsächlich Ergebnisse rauskommen, dass tatsächlich ein Impfstoff herauskommt oder ein Medikament herauskommt oder eine Wetterberechnung herauskommt. Und ich denke schon, dass es im Endeffekt, mal sagen, der gewinnen wird, der die Tore schießt und nicht der nur davon redet, dass man ein Tor schießen könnte.
Ja, wobei ja mein Gedanke auch durchaus der wäre, wenn wir dein Beispiel nehmen mit der KI und der Klimaforschung beziehungsweise der Lösung, der Klimafrage. Aus heutiger Sicht müsste man ja sagen, die gibt uns wahrscheinlich eine ganze Menge Antworten, die wir schon kennen, die wir aber nicht hören wollen und nicht umsetzen wollen, ne? Ja.
Da würde mich jetzt mal als Science-Fiction-Autor an den Science-Fiction-Autor interessieren. Wir sehen ja jetzt schon, dass KIs in vielen Bereichen des Lebens eingesetzt werden und Dinge besser können als wir. Also zum Beispiel fällt mir jetzt SpaceX ein, die ja mit der neuen Crew Dragon komplett autonom den Flug abwickeln und andocken. Das war ja früher, also noch vor ein paar Jahren, mühsamste Kleinstarbeit der Astronauten, diese Andockprozedur zu meistern. Und jetzt macht das alles eine KI, weil man weiß, okay, die macht das präziser und hat eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit. Und in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass die Autos autonom fahren. Also das halte ich für eine Sache der Zeit und für keine besonders lange. Schränkt uns das als Autoren nicht ein? Also wenn ich jetzt denke, wir schreiben was in 20 Jahren, müsste man dann ja eigentlich realistischerweise die meisten Dinge von KIs regeln lassen. Aber das will ja wahrscheinlich keiner lesen, oder?
Ja, oh Mann, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Unser Spielraum wird tatsächlich kleiner. Ich weiß noch, wie Andreas Eschbach mal gesagt hat, also auch in vielen 100 Jahren oder so, die Technik, das wird sich verändern, die Menschen nicht. Und von daher kann man immer diese Geschichten schreiben. Ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich so einem Punkt ankommen, den man als das Ende von Science Fiction bezeichnen müsste. Das Problem ist nämlich, dass nicht nur die Technik sich ändert, sondern dass wir Menschen uns ändern. Ich meine, sind Mensch und Technik relativ getrennt, wenn man mal davon absieht, dass fast keiner mehr ohne sein Handy aus dem Haus geht. Aber es wird ja jetzt schon dran gearbeitet, das zu verlinken. Also Elon Musk, der arbeitet ja an Neuralink, wo man im Grunde auch Computer und und so viel mehr mit dem Gehirn steuern kann. Es gibt ja schon Experimente. Da sind zwei Probanden, die spielen Tetris miteinander, also nur über Gedankenverbindung. Die Gedanken werden ausgelesen und dann übermittelt und spielen dann Tetris. Es gibt Mäuse, deren Gehirn man angezapft hat und die werden über Internet mit einer Maus in San Francisco oder so verbunden und können der helfen, das Futter zu finden. Also das sind jetzt alles primitive Beispiele, aber es zeigt, wo der Zug hingeht und das ist keine Fantasie. Und Menschen, die jetzt im Grunde so eine Art, wie du das in deinem Buch geschrieben hast, Head Memory haben, oder eine Verbindung zum Internet, die alles wissen können, einfach nur, weil sie sich die Frage innerlich stellen und dann wird die Verbindung zum Internet hergestellt. Das ist jetzt noch Science Fiction, aber in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, dass diese Menschen so anders denken, dass wir deren Leben gar nicht mehr realistisch beschreiben können.
Ja, man sieht ja auch aktuell schon, dass Science Fiction eine immer kürzere Halbwertszeit hat. Also wenn ich jetzt Science Fiction aus den 90er Jahren lese, zum Beispiel von Peter F. Hamilton, diesen Armageddon-Zyklus, der ja damals klasse war, weil er super recherchiert war. Also er hat die ganze Nanotechnologie, die Gentechnik weitergedacht und auch was so Computersysteme angeht. Aber das sind jetzt knapp 30 Jahre, also noch nicht mal 30 Jahre dazwischen. Und wenn ich das jetzt lese, ist das meiste davon schon längst überholt, weil man weiß, okay, so kann das 2600 gar nicht sein, weil wir die meisten Sachen davon jetzt schon haben. Und meine Befürchtung ist ja, dass diese Phasen, in denen Science Fiction aktuell und vorausschauend ist, immer kürzer werden.
Das ist vollkommen richtig. Also ich habe zeitweise in meinen Büchern hinten so einen Abschnitt Realität und Science Fiction oder Fiktion und Realität, weil ich gemerkt habe, wenn ich realistisch schreiben möchte und das schreibe, was eben mal sagen, in den Labors jetzt schon vorbereitet wird, dann würden mich manche Leute für verrückt halten und denken, das ist ja gar nicht realistisch. Es ist viel mehr schon realistisch, als wir als wir glauben. Also wir leben schon in der, mal sagen, auf der ersten Stufe der Science Fiction. Es ist nur noch nicht so in unserem Alltag eingezogen.
Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt ja viele Technologien in den Startlöchern sind, die schon mal so, also deren Geburt schon länger her ist, aber die jetzt gerade in der Pubertät sind, sage ich mal. So ein Beispiel ja während der Dotcom-Blase, die Zeit, wo dieser Run auf Technologiefirmen war. Das war ja kurz nachdem das Genom entschlüsselt wurde, man gesagt hat, okay, jetzt wissen wir, wie der menschliche Bauplan aussieht, jetzt geht die Gentechnologie ab und wir können Designerbabys machen und jeder wird nur noch stark gesund sein, wird nie wieder Krebs haben und Nanotechnologie sowieso eine ganz große Sache, die wird alles revolutionieren und am Ende haben wir Waschbecken bekommen, wo das Wasser besser abperlt und Titandioxid, eine Nanoverbindung, damit die Sonnencreme schneller einzieht und die Leute sagen, ja, wo ist sie denn, die Revolution? Und gleichzeitig stehen wir jetzt hier an einem Punkt, wo sich viel beschleunigt hat. Also ein Gentest, der extrem viele Gene ausschließt, die mit Krebs zum Beispiel zusammenhängen, hat irgendwie vor 10 Jahren noch Tausende von Euros gekostet und jetzt irgendwie für 100 € im Internet erhältlich. Und das autonome Fahren geht es plötzlich schnell, weil die 5G-Technologie da ist. Also auf einmal haben wir ein riesen Breitbandnetz mobil für alle zur Verfügung, wodurch viele Technologien einfach auch beschleunigt werden. Und da stellt sich mir immer die Frage, wenn sich diese ganzen Technologien auf Daten verlassen, weil das geht ja exponentiell schneller, weil die KIs so viel besser werden, Daten auszulesen und sich zu trainieren, also immer bessere Antworten auf unsere Fragen zu finden und Probleme zu lösen und sich untereinander zu vernetzen. Hältst du es für denkbar, dass sich in Zukunft Menschen eher sowas wie am Dataismus zuwenden als Religion? Also, dass sie sagen, ich gebe mich in den Datenstrom ein, sage ich mal, also ich gebe möglichst viele Daten von mir preis, damit die KIs besser verstehen können, was gut für mich ist.
Oh, ich glaube, dass es da bei uns im Land eine große Skepsis gibt, aber man muss immer sich bewusst machen, dass unser Land weltweit gar nicht mehr so bedeutend ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. In anderen Ländern wird das nicht so kritisch gesehen. Und ich denke mal, wenn es so weit kommt, dass KIs tatsächlich konkrete Ratschläge geben für gewisse Lebensfragen oder so, dass das auch in Anspruch genommen wird. Das hört, also vieles davon hört sich für uns vielleicht auch schrecklich an, aber das läuft ja nicht so, dass uns diese Sachen von oben herunter verordnet werden. Wenn man sich das Handy mal anguckt, was das heute alles kann, und das hat im Grunde ganze Branchen ausradiert. Niemand hat heute mehr einen Autoatlas im Auto. Also niemand hat heute mehr einen Kassettenrekorder irgendwo und keine Fotoapparate. Also die gibt es zwar noch, aber das meiste ist ja dann alles übers Handy gemacht. Aber die Leute, ja, denen muss man das ja nicht aufzwingen. Die haben ja die neuen Technologien genommen, weil es das Leben einfacher macht, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Ja, oder einfach, weil es nice ist oder irgendwas. Die Leute haben sich ja freiwillig entschieden, und erst dadurch, dass sich viele Leute dafür entschieden haben, das ist gut, das will ich haben, ist es ja dann auch zum Erfolg geworden. Sonst würde es, ja, die Firmen stürzen sich ja, mal sagen, nicht auf die Menschen und zwingen ihnen was auf, sondern die erfüllen ja die Bedürfnisse. Also, und da denke ich, das wird auch mit diesen Daten so sein. Wenn ich merke, mit meinen Daten wird es, mal sagen, wird das Leben besser, oder ich habe manche Probleme nicht mehr, weil, mal sagen, die KI in meinem Haus, die erkennt viel früher, wenn sich eine Krankheit anbahnt, bevor die nicht mehr heilbar ist. Wer das mal erlebt hat, der wird das dann auch nutzen.
Ja, da ist die KI wahrscheinlich einfach greifbarer als ein Gott, den man, also zu dem man betet, dass das gut ausgehen möge und man hat eine KI, die sagt, ja, du musstest das und das tun und dann ist die Chance 70%.
Ich stelle jetzt einfach mal so die, so eine gewisse Gegenthese in den Raum. Ich meine, wir haben ja lange Zeit hat die Menschheit drum gekämpft, sich von religiösen Zwängen und Dogmen und Kontrollen loszusagen. Wir haben die Aufklärung als großes und wichtiges Ereignis gehabt, also zumindest jetzt in unserem, aus unserer Perspektive in so einem westlichen Kulturkreis. Sind wir nicht dann aber gerade dabei, uns in eine krasse neue Abhängigkeit zu begeben? Also so nach dem Motto, wir haben sozusagen die, überspitzt jetzt, Fesseln der Religiosität abgeworfen, haben jetzt ein paar Jahrzehnte mehr und mehr Abstand dazu gewonnen und jetzt schaffen wir etwas, was so perfekt zu sein scheint wie so eine KI und nehmen uns damit ja quasi dann auch schon wieder jeden Spielraum, weil wenn ich wirklich ein System habe, das so fehlerfrei ist, wie wir das jetzt gerade hier diskutiert haben, dann also kann ich, dann wird die Gesellschaft das ja ahnden, wenn ich mich nicht dran halte. Also kommen wir da von einer Abhängigkeit in die nächste?
Wir kommen in eine gewisse Abhängigkeit, ja. Ich denke, das lässt sich auch nicht vermeiden, weil unsere Welt so kompliziert geworden ist, dass keiner mehr durch alles durchblickt. Aber auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, dass wir hinter allem KI riechen und dann eine neue Religion fürchten müssen oder so. Nimm mal ein Datingportal. Wie viele Millionen Menschen gehen auf ein Datingportal und lassen sich von einem Algorithmus, im Grunde auch von einer KI, Datingvorschläge machen? Werden die sagen, nee, das ist blöd, die zahlen sogar Geld dafür. Die wittern jetzt nicht eine KI dahinter, aber es ist einfach für diese Menschen eine Lebenshilfe. Und wenn die damit glücklich werden, gut. Und wenn sie Pech haben, okay. Wenn sie aber es nicht probiert hätten, hätten sie vielleicht auch Pech gehabt, ne? Aber so schleicht sich das bei uns ein, ohne dass wir das als katastrophale Hinwendung zu irgendwas betrachten.
Jetzt sind wir ja als Autoren, als Geschichtenerzähler, ist es ja essentieller Bestandteil, menschliche Emotionen einzubauen, ne? Abweichungen vom Plan machen erst eine Geschichte spannend, wenn es halt anders kommt als erwartet. Und wie Joshua ja schon gesagt hat, und du hast es ja auch schon so dargestellt, wenn man wirklich absolut realistischen Science-Fiction 50 Jahre plus, meinetwegen mit einer KI à la Ray Kurzweil Singularität erreicht, sowas schreiben, dann geht das ja alles weg. Oder nicht? Wo ist dann noch der Raum für Geschichten, für Erlebnisse jenseits des Geplanten und Durchstrukturierten?
Ich denke, es ist überhaupt die Frage, dass wir Menschen uns überlegen müssen, welchen Raum wir da noch haben. Ich meine, solange es Menschen gibt, wird es Emotionen geben, denn Menschen haben halt Emotionen, ne? Aber ich meine, wir haben am Anfang darüber gesprochen, der Raum für Gott wird immer enger. Wie viel Raum bleibt uns, wenn wir den KIs immer mehr Macht und Möglichkeiten übergeben? Ist keine einfache Frage. Habe ich auch keine Antwort drauf. Also die Emotionen werden nicht sterben. Aber welchen Platz haben wir in der Welt dann? Das ist eine Frage, die muss erst noch beantwortet werden.
Also den Raum haben wir dann noch als Science-Fiction-Autoren für eine Weile.
Ja. Naja, es gibt ja eine ganze große Bandbreite von Möglichkeiten, wie sich so eine KI entwickeln kann. Das hängt ja an den, mal sagen, an der Basisprogrammierung oder den Zielen ab, die man einer KI mitgibt. Es gibt ja die Vorstellung einer fürsorglichen KI, die den Menschen überall hilft, die dafür sorgt, dass sie, mal sagen, möglichst problemlos und lange leben, viel, viel Glück haben und alles Unheil fernhalten, das Klima retten und. Diese Vorstellung gibt es ja von KI und es gibt ja auch die andere, die jetzt im Grunde sagt, die Menschen sind der größte Schädling auf dem Planeten, den rotten wir aus. Das ist ja die andere Richtung und dazwischen ist die Bandbreite ziemlich groß. Und wir müssen uns überlegen, gestalten wir das mit oder lassen wir das laufen und gucken, was passiert, dann können wir uns nachher nicht beschweren. Und ich denke, unsere Möglichkeiten als Science-Fiction-Autor ist auch, dass wir, mal sagen, verschiedene Szenarien durchspielen, so dass die Leute in einem ganz geschützten Raum spielerisch sehen können, ach, was passiert, wenn man in die Richtung geht oder was passiert, wenn man in die andere Richtung geht. Das ist ja auch, mal sagen, für mich einer der, ein Sinn von Science-Fiction, dass man Zukunftsszenarien ungefährdet sich mal angucken kann, bevor sie eintreffen.
Spannendes Thema. Ich habe ja in meinem letzten Roman Singularity, habe ich mir ja genau diese Frage gestellt. Wie ist das eigentlich, wenn eine KI meinetwegen Gutes im Schilde führt und uns unsere Wünsche erfüllt und einfach dabei hilft? Wir kennen ja jetzt viele Bücher und Filme, wo es darum geht, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Dass man sehr, sehr präzise sein muss, damit nicht durch die Hintertür was Schlechtes daraus erwächst. Wie das dann wäre, wenn die Technologie uns einfach ermöglicht, zum Beispiel virtuelle Welten zu schaffen, die von KIs so geschaffen sind, dass sie einfach perfekt für uns sind. Und wenn wir dann einen Neuralink von Elon Musk weiterdenken und wirklich eine Computer-Hirn-Schnittstelle haben und es möglich ist, einfach Zeit in einer virtuellen Welt zu verbringen, die perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist, ob dann nicht tatsächlich die Gefahr besteht, dass wir uns selbst abschaffen, indem wir sagen, okay, ich denke es mal bis zu Ende, ich emigriere lieber in eine virtuelle Welt, wo alles perfekt ist, so wie ich es haben will, als dass ich mein Leben weiterlebe und irgendwie Auto fahre und damit mein Risiko erhöhe, an einem Unfall zu sterben oder leidvolle Erfahrungen zu machen. Das ist ja, kennst du als Theologe ja die Theodizee-Frage, die ja viele Gläubige umtreibt, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann die ganzen schlimmen Sachen zu? Wenn ich dann eine Welt habe, in der all das nicht passiert, ob dann die Leute reihenweise abwandern würden an so einen Ort?
Ich glaube ja. Ich denke, die Anfänge sind schon da, weil es einfach so ist, dass man die neue virtuelle Welt, die ist spannender als die reale Welt. Ich meine, die reale Welt ist oft furchtbar langweilig. Ne? Man hat seinen Job, man hat seinen Trott und vielleicht eine Beziehung, die auch nicht so ganz mitreißend ist. Oder man hat einen Körper, der einen nicht so doll umhaut. Und in der virtuellen Welt, da kann ich mir einen fantastischen Körper schaffen. Da kann ich Abenteuer erleben, die ich mir auf der Welt, in der Realität nicht leisten kann. Das hängt im Moment noch etwas an der Rechenpower, aber die ändert sich ja, sodass die Welt, die virtuelle Welt immer realer wird mit virtuellen Brillen, mit virtuellen Handschuhen, mit Sensorhandschuhen und sowas, sodass man auch das dann fühlen kann. Und dass viele Menschen sagen, eigentlich würde ich lieber da leben. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ob das dann das Paradies auf Dauer ist, ist für mich die andere Frage. Das ist so ein Thema von meiner Trilogie, in der ich gerade am letzten Band schreibe. Da ist so ein Volk in die virtuelle Welt umgezogen und hat der KI, die diese Welt regiert, als Basisregel mitgegeben, du musst uns immer beschützen und vor allem Bösen bewahren und so weiter. Das ist so die Basisregel, die im Programm fest verdrahtet ist, die man nicht ändern kann. Was im Endeffekt darauf hinläuft, dass die KI immer darauf achtet, dass die Leute leben und leben und leben und leben, selbst wenn sie keine Lust mehr haben, müssen sie leben. Und wenn sie sterben wollen, muss die KI das verhindern. Das ist am Ende dann auch nicht mehr schön. Also man muss wirklich aufpassen mit den Wünschen und ich glaube, dass wir das gar nicht überblicken können, welche Wünsche wohin führen.
Da haben Sie ja schon in der Matrix schon darauf hingewiesen, dass die erste Matrix ja die war, wo alles perfekt war und das ist von den Menschen nicht angenommen worden. Ne? Was mich gerade super interessiert von dem, was du erzählt hast, wenn Menschen in eine KI-Welt, in eine virtuelle Welt, wie auch immer, sich transferieren, migrieren, wie auch immer das abläuft, wir denken das ja immer mit Körper. Ne? Also, meintest du ja auch gerade, ne? Dann hat man da seinen tollen Körper, aber also Eigentlich müsste man ja sagen, wenn man in einer virtuellen Welt ist, also warum sollte ich mir einen menschlichen Körper zulegen, ne?
Ja, genau. Also mein zweites Buch in der Trilogie, das heißt Die Körperlosen. Das ist das Schöne in der virtuellen Welt. Du kannst dir einen Supermann-Körper zulegen oder einen Superfrau-Körper oder man kann auch als Mann mal einen Frauenkörper sich aussuchen und gucken, wie lebt sich's denn damit oder ich könnte Fantasiewesen sein oder bei mir kommen dann in einem Roman auch Schweinekraken vor. Also ganz exotische Lebewesen. Das kann man ja alles ausprobieren. In der virtuellen Welt sind ja diesen ganzen Grenzen, die wir haben, eben keine Grenzen mehr auferlegt. Das sprengt alle Grenzen. Es sprengt auch die Grenzen der Zeit. Ich kann Abläufe schneller ablaufen lassen oder langsamer ablaufen lassen. Wenn irgendwas langweilig ist, dann kann ich das beschleunigen. Oder wenn etwas spannend ist, dann kann ich es mir auch vielleicht nochmal erleben oder so. Also die virtuelle Welt bietet so eine Fülle an Möglichkeiten, die man in der realen Welt nicht hat und deshalb auch viele anlocken wird wieder.
Ist ja ein interessanter Punkt, da fällt mir gerade ein, wenn man aktuell mal in die Science-Fiction-Charts schaut, ist da ja ganz viel Lit-RPG. Das ist ja das neue Untergenre von Science-Fiction und Fantasy, also Bücher, in denen es darum geht, dass ein Protagonist im Buch in einer virtuellen Rollenspielwelt sich bewegt. Also mitsamt Charakterdaten, Attributen, Fähigkeitspunkten, die dann hochgelevelt werden und das Buch quasi nicht mehr darum geht, was passiert in der Zukunft, sondern was passiert in der Zukunft in einem Spiel. Also dass schon diese Grenzen, die ja Science Fiction mal versucht hat auszuloten, zu gucken, okay, was könnte in 20 Jahren sein, einfach zur Seite geschoben werden und man guckt, okay, in 20 Jahren, da gehen Leute in ein virtuelles Spiel, wo alle vernetzt sind und alles Mögliche sein können. Und dann erleben die Protagonisten ihre Abenteuer in diesem virtuellen Gebilde des Buchs, das wir jetzt lesen, in einem virtuellen Gebilde. Das ist, also, ich
Noch eine
letzte Woche oder so, da waren
Abstraktionsebene
irgendwie
mehr.
noch eine Abstraktionsebene mehr, genau. Und es war irgendwie ein Drittel der Science-Fiction-Charts waren Lit-RPG-Bücher, wo es quasi gar nicht mehr darum geht, dass wir eine Geschichte lesen von jemandem, sondern wir lesen eine Geschichte von jemandem, der eine Geschichte erlebt. Ob das so die ersten, also frage ich mich jetzt wegen unseres Gesprächs, ob das so die ersten Anzeichen dafür sind, dass sich die Science-Fiction da auch ändert, weil sie überholt wird.
Ja, die Science Fiction ändert sich sehr schnell. Also, ich meine, ich bin noch in der Zeit groß geworden, wo Perihoden der Hit war. Da ist man in Raumschiffen durchs Weltall gerauscht, mit Transitionen oder durch den Linearraum, den Hyperraum. Das war so die Entwicklung. Heute ist das ja schon gar nicht mehr unbedingt so. Ja gut, dann kam die Star Trek, dann kam die Zeit mit dem Stargate, wo man sich praktisch überall hat einfach per Durchgang durch das Tor hat hinbringen lassen. Heute ist es ja auch so ein bisschen realistischer geworden, dass man sagt, na ja, die Lichtgeschwindigkeit ist ja doch eine Grenze, aber man kann doch immer wieder Wege finden oder es sind immer wieder Wege gefunden worden, wie man trotzdem damit umgehen kann. Ich glaube auch, dass das Raumfahrt gar nicht so ist, wie man sich das früher als in der Science Fiction vorgestellt hat. Es ist einfach Blödsinn, ein Raumschiff zu bauen, um Menschen zum Pluto oder zu einem anderen Planeten, anderen Sonnensystem zu schicken. 90% eines Raumschiffs ist nur dazu da, um die Körper am Leben zu erhalten, mit den ganzen Lebenserhaltungssystemen, Vorräten und, und. Das ist einfach Unsinn und das ist auch gefährlich. Ich würde es viel eher so sehen, dass man mal sagen, ein Raumschiff an die Grenzen des Sonnensystems schickt und da mal sagen, Androiden mit einer entsprechenden Rechenkapazität hat, die entweder die Aufgaben alleine erledigen. Oder dass man dann das Bewusstsein eines Astronauten dahin beamt, per Lichtgeschwindigkeit, in diesen Androiden, der dann die Aufgaben erledigt, wenn ein Mensch vor Ort sein muss. Das erscheint mir wesentlich realistischer. Ich meine, man fängt ja schon an, Gehirne auszulesen oder mit Gehirnen Roboter zu steuern, Roboterarme oder so, Prothesen, dass das in 30, 40 Jahren, ja, da schickt man keine Menschen zum Pluto oder sonst wohin. Da schickt man ein Raumschiff und wenn das da ist, beamt man einen Astronaut mit Lichtgeschwindigkeit hinterher und der erledigt seine Sachen und kommt wieder zurück.
Ja, ich halte das auch für realistisch. Ich war im 2017, war ich im Zuge der Weltreise in Australien und unser Couchsurfing-Host der war Robotikingenieur fürs Verteidigungsministerium von Australien. Und der durfte uns ein paar Sachen zeigen, die er macht, und weil das mit der Universität zusammen gemacht wurde. Und da war ein Handschuh, so ein Feedback-Handschuh, den die entwickelt haben für Minenräumer, also für Minenexperten, die dann einen Arm, den es an dem Roboter gibt, der zur Mine fährt, den sie quasi an ihrem Pult ein paar hundert Meter weiter weg bedienen können. Dann bin ich mit meiner Hand in diesen Handschuh, den die entwickelt haben, reingegangen und habe dann im anderen Zimmer einen Tennisball aufgehoben mit dem Roboter. Und ich habe das nur durch die Scheibe gesehen. Ich konnte in meinen Fingern diesen Ball fühlen, obwohl ich nur diesen Handschuh hatte. Und es war total irres Gefühl, weil ich dachte, oh, ich habe einen Tennisball in der Hand. Da ist aber gar nichts, aber der Roboter macht das jetzt. Und deswegen halte ich das auch für sehr, sehr realistisch, dass man den Menschen als Schwachstelle der Raumfahrt einfach aus der Gleichung streicht und sagt, okay, das machen alles Roboter und wir lassen uns die Daten schicken. Oder man lässt halt, wo wir eben bei virtueller Realität waren, man zeichnet alles auf, was die machen, und die Menschen können das dann nacherleben. Also können das Ganze virtuell nachsimulieren, sind dann da drin und können die ganze Reise, weil die wird ja eh keinen interessieren, wenn es 2 Jahre dauert oder sowas. Wer hat schon Lust, da eingeschlossen zu sein? Dass man das dann tatsächlich entweder virtuell nachlebt oder mit solchen Feedback-Handschuhen oder Anzügen einfach nacherlebt oder in diesen Android dann zum Beispiel reingeht. An den kritischen Phasen oder an den spannenden Phasen, sag ich mal. Aber da sind wir ja wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, wo Science Fiction auch ein bisschen uninteressant werden könnte für den Leser.
Das ist ja die spannende Frage, ne? Was ist der Wert davon, überhaupt einen Menschen oder sein Bewusstsein dahin zu schicken? Wenn wir eine KI haben, die so richtig, richtig gut ist, richtig ausgefeilt, wird ja eine KI wahrscheinlich viel schneller, präziser, bessere Entscheidungen treffen als ein Mensch, dessen Bewusstsein wir da hintransferiert haben. In der
Ja,
Raumfahrt.
ich denke mal, da muss man auch ein bisschen die Grenzen von KI sehen. KIs sind ja dann wirklich toll, wenn es darum geht, Massen an Daten zu verarbeiten. Also mal sagen Röntgenbilder oder so, die werden heutzutage schon besser von KIs ausgewertet als von Menschen. Aber wenn es einmalige Sachen sind, dann machen KIs die Grätsche, möchte ich mal sagen, weil sie darauf nicht trainiert sind und weil ihnen da einfach die Datenbasis fehlt. Und da ist, glaube ich, der Mensch noch lange im Vorteil. Und das wäre auch mal sagen, eine Antwort auf die Frage, wo ist unser Platz? Ich würde sagen, in Zusammenarbeit mit KIs. Ich glaube schon, dass Menschen Probleme lösen können, die KIs nicht lösen können, einfach weil sie vorher in dem Programm gar nicht vorkamen. Und wenn man das dann kombiniert, dann, mal sagen, dann würde auch die KI erkennen, dass sie einen Vorteil hat, Menschen einzuschalten. Und die Menschen, mal sagen, die haben dann auch einen Sinn.
Das ist ja eine spannende Frage. Also es gibt ja durchaus KI-Experten, die das ja, also die ja sagen, irgendwann kommt die KI an den Punkt, wo sie von dem, was wir heute haben, heute haben wir Algorithmen, die zunehmend komplexer werden. Aber es gibt ja durchaus auch die Idee, dass man an einen Punkt kommt, wo die KI sozusagen, ich sag mal, Selbsterkenntnis erlangt und im Grunde genommen ein eigenes handelndes Wesen sein kann, ne? Als Weiterentwicklung dessen, was wir heute beginnend mit den Algorithmen sehen.
Ich glaube, es gab doch sogar ein Buch, was in den letzten Jahren extrem gehypt war das Bobbyverse. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Ich bin viele, heißt das, glaube ich, der erste Punkt auf Deutsch. Hast du das gelesen,
Klaus? Ja, habe ich gelesen.
Ich habe das, ich glaube, ich habe das erste Drittel erst gelesen. Da ging es doch, glaube ich, um eine KI, richtig? Die als Hauptdarsteller auftritt oder jemand, der digitalisiert wurde zumindest.
Jemand, der digitalisiert wurde und dann auch vervielfältigt und so weiter. Deshalb ist dieses Universum, das aus diesem einen entstanden ist. Aber jeder entwickelt dann andere Eigenarten, also entwickelt eine eigene Individualität.
Okay, also da ist der Protagonist dann quasi schon zum digitalen Wesen geworden.
Ich glaube ja. Also ich hab seitdem schon so viele Bücher gelesen, da bin ich mir nicht, ich würde sagen ja.
Wo wir sind ja gestartet bei der Frage von Gott im Science Fiction und wie mehr und mehr so ein Dataismus und KI dem Ganzen, den Rang ablaufen. Da stellt sich mir jetzt die Frage von dem Beispiel von vorhin, wenn Menschen in eine virtuelle Welt migrieren nochmal und dort eine KI, du hattest das in dem Beispiel deines Buches gesagt, die so einen fest einprogrammierten Satz an Basisbefehlen hat, ist das dann, also wenn man dahin migriert und die KI herrscht über diese Welt, dann ist das ja sehr nahe dem, was im klassischen Sinne früher so ein Gottesbild war, ne? Die Allmacht. Also haben wir da eine sehr konkrete Allmacht in der Welt plötzlich. Hätten wir uns von Gott in unserer Welt hier losgesagt, eine KI entwickelt, um dann in einer virtuellen Welt zu landen, wo wir wieder einen Gott haben. Also ein übermächtiges Wesen, das wir nicht kontrollieren können, das dafür aber unsere Welt kontrolliert.
Also um das übermächtige Wesen kommen wir, glaube ich, dauerhaft nicht rum. Die Frage ist, ob ich nur dran glaube oder ob es Realität ist und tatsächlich etwas verändert und gestaltet. Also insofern ist die KI als übermächtiges Wesen sehr viel realistischer und auch, mal sagen, in der Realität sehr viel mächtiger, weil es die Welt tatsächlich gestalten kann, in der die Menschen dann leben. Bei Gott wird das ja zwar so gesagt, aber trotzdem haben wir den Eindruck, das ist nicht unbedingt so.
Ja, das hast du schön gesagt, haben wir den Eindruck, das ist nicht unbedingt so. Zumindest in unserer jetzt gerade hier eher atheistisch denkenden Runde, ja.
Ja.
Ich habe ja bisher immer die Meinung vertreten, dass Atheisten auch Gläubige sind, weil sie streng daran glauben, dass es nichts gibt, woran man glauben kann. Aber wahrscheinlich kann man das so sagen. Man kann sich ja immer noch in die Agnostik flüchten.
Agnostiker ist doch das, ich weiß es nicht. Atheisten, die haben mit der Frage nach Gott gar nichts am Hut.
Ja, die verneinen ja die Frage nach Gott, oder? Die glauben ja, dass es keinen Gott gibt.
Das brauche ich nicht glauben. Ich muss doch nicht glauben, dass es etwas nicht gibt.
Man kann ja auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt.
Nein, du kannst,
solange man es nicht beweisen
nein,
kann.
Du kannst niemals beweisen, dass es etwas nicht gibt. Du kannst nicht beweisen, dass es keine fliegenden Einhörner im Universum gibt. Das geht einfach nicht.
Das stimmt.
Und insofern ist es höchstens umgedreht. Derjenige, der was behauptet, der muss es beweisen. Nicht derjenige, der sagt, das gibt es nicht. Ich könnte dir erzählen, in meiner Garage ist ein unsichtbares Einhorn und du wirst niemals mit keinem Argument beweisen können, dass das nicht so ist, wenn ich das so behaupte. Also, ja.
Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist.
Ja, genau. Ne?
Das ist ja schön, das muss ich mir merken. Aber Joshua, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nee, das war nur das mit der bezüglich der Agnostik. Also meiner Einschätzung nach ist das der Weg, der wirklich sich keinen Glauben anhängt, sage ich mal. Weil jemand, der an Gott glaubt, könnte sagen, ja, vielleicht wird ja in 20 Jahren bewiesen, dass es einen Gott gibt. Und daran glaube ich. Und ein Atheist könnte sagen, ja, ich glaube nicht, dass das in 20 Jahren bewiesen wird. Und dann können sich endlos streiten, während ein Agnostiker zufrieden an der Ecke sitzt, sage ich mal, an der Seitenlinie und sagt, ja, ich weiß nicht, was es gibt, ob da eine höhere Macht ist, ob es mal bewiesen wird oder nicht. Aber das ist wahrscheinlich noch ein ganz, 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 ganz neues Thema. dass wir da aufmachen würden.
Ja, da könnte man einen ganzen Abend mit füllen.
Ja. Wir waren ja jetzt eher in dem wissenschaftlichen Bereich unterwegs. Und was uns auch immer interessiert ist, ob es jetzt bestimmte Sachen, wir haben ja zwei Kategorien, das ist die Fiction der Woche und die Science der Woche. Gibt es aktuell was? Ja, ich glaube, Philipp möchte was
Ja,
sagen.
ja, ja. Ich habe noch eine abschließende Frage zu dem ganzen Thema, weil wir doch an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, es wird immer enger für uns Science-Fiction-Autoren, noch was zu schreiben, weil, ne, KI und so weiter. Meine Frage, was ist deine Einschätzung, Klaus, oder auch deine, Joshua, wie lange können wir als menschliche Autoren überhaupt noch schreiben, bevor die KI an dem Punkt ist, wo sie alle Lesegewohnheiten und Interessen der Leser so viel besser kennt als wir, dass sie alle Amazon-Charts stürmt und wir einfach überhaupt gar keine Chance mehr haben, da mitzuhalten. Das müssen wir doch noch klären, bevor wir das Thema KI und Science-Fiction schließen.
Da hast du natürlich recht.
Ja, ist tatsächlich eine nicht ganz unheikle Frage. Und auch keine Frage, die irgendwo nur so aus dem Raum gegriffen ist. Es gibt ja jetzt schon KIs, die einfache Geschichten schreiben. Ne? Und wenn ich mir manche Romane oder so Rosamunde Pilcher oder so, wenn meine Frau die geguckt hat, da habe ich gedacht, da muss man eigentlich nur sagen, das ist jetzt dieses Cottage und jener Beruf und da noch eine blonde Frau oder so. Und der Rest der Geschichte, den weiß man schon. Ne? Also sowas wird an eine KI auch, mal sagen, relativ bald machen können. Und es ist tatsächlich so, dass die KIs die Leser besser kennen werden, als Autoren das können. Ich meine, das wird in Deutschland vielleicht nicht erlaubt sein, aber man stelle sich mal einen Reader vor oder ein Tablet vor, wo die KI im Grunde oder wo ein Algorithmus mitguckt, wie reagiert der Leser auf diese Textstelle? Gefällt ihm das, gefällt ihm nicht? Vielleicht noch mit so einem Gesundheitsarmband verbunden, wo geht der Puls hoch oder wo schläft der Typ fast ein oder wo hat er die Seite zwar auf, aber guckt in der Gegend rum oder sowas. Das kann eine KI ja alles feststellen und kann daraus mal sagen, kristallisieren, was interessiert denjenigen. Die wird in Zukunft in der Lage sein, eine Geschichte zu schreiben, die optimal auf den Leser zugeschnitten ist. Das können wir nie. Ich meine, es ist sowieso der Trend zur Individualisierung. Wir müssen, sind ja darauf angewiesen, dass unsere Geschichten Tausende oder Zehntausende Leser gut finden, sonst können wir nicht davon leben.
Ja.
Aber wenn jetzt eine KI käme und für kleine Gruppen ganz spezielle Geschichten schreibt, die die super toll findet diese Gruppe, dann wird die Gruppe keine anderen Bücher mehr kaufen. Weil sie das einfach, kein Autor kann das so nachmachen. Also es ist wirklich ein schwieriger Punkt.
Wie lange haben wir noch?
Oh. Ja, also es ist ja wieder die Frage, welche Lücke finden wir? Ich glaube, dass vollkommen neue Ideen, dass die wiederum von der KI nicht geschrieben werden können. Aber ein Standard-Liebesroman oder ein Standard-Thriller, ein Standard-Krimi, wenn ich da das Setting vorgebe und noch so ein paar Grundgedanken, dann kann das einfach passen, dann kann das ausgerollt werden und geschrieben werden. Was vollkommen Neues. Das ist noch unsere Aufgabe. Frage ist, können wir demjenigen oder können wir den entsprechenden Wert dafür auch monetär bekommen, dass wir davon leben können? Ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt. Also ich würde nicht so schnell den Kopf in den Sand stecken, aber mal sagen, wir werden gegen Massenliteratur ankämpfen müssen und verlieren irgendwann.
Ja, ich hätte die Frage jetzt nicht so gegen Ende stellen sollen. Das ist jetzt irgendwie so motivationstechnisch schlecht platziert. Aber zumindest eine Entwicklung, die man ja irgendwie doch dann mitdenken muss und im Blick haben muss, ne?
Naja, ich habe ja so ein
Ja.
bisschen die Kerze wieder angezündet und gesagt, die wirklich neuen Ideen, die mal sagen, Die sind da wieder unsere Sache. Wenn man jetzt zu Anfang der Periroden-Serie diese Kerngedanken immer wieder gehabt hätte und die KIs, die hätten dann immer weiter Geschichten geschrieben im Universum, wo die Raumer noch mit Lochkarten rumfliegen. Ne? Also die brauchen immer noch ein Raumschiff, um die ganzen Lochkarten zu transportieren, weil die KI, die hätte sich jetzt diese virtuellen Welten nicht ausdenken können, in denen wir uns jetzt bewegen. Das wirklich Kreative, das wird man dann bei guten Science-Fiction-Autoren finden. Also macht weiter.
Ich wollte jetzt ja auch keinen Appell starten, liebe Leute, es hat eh keinen Sinn. Macht die Rechner zu. Ja, und hört auf zu schreiben. Nein, nein. Ja, cool, danke. Jetzt, Joshua, ich höre jetzt auch auf zu winken, dass ich was sagen will.
Ja, das war doch mal ein hoffnungsvolles Statement, mit dem man, glaube ich, bei dem Thema ganz gut leben kann, denke ich. Ein paar gute Jahre haben wir noch vor uns und die Kreativität wird uns auch nicht abhanden kommen, denke ich mal. Ja, ich habe es ja eben schon mal versucht anzuteasern. Wir haben ja diese Kategorie Fiction der Woche. Uns interessiert einfach, gibt es ein Thema, ein Wissenschaftsthema, das dich in letzter Zeit, also in dieser Woche oder in jüngster Zeit interessiert hat besonders? Irgendwas aus der Welt der Wissenschaft?
Ja.
Was dich gerade bewegt?
Unbedingt. Also das ist eigentlich das, was mich im Moment am meisten interessiert, weil ich sehe, wie rasend schnell sich die Welt verändert. Mal sagen, da habe ich gedacht, da könnte man eigentlich auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, der über Zukunftstechnologien geht. Jetzt nicht Technologien weit weg, sondern Technologien, die jetzt praktisch ausgerollt werden. Die Veränderung, die ist wirklich exponentiell und sie wird immer schneller werden. Justin Trudeau, der kanadische Ministerpräsident, hat gesagt, die Welt ändert sich jetzt so schnell wie nie zuvor, aber sie wird sich nie wieder so langsam verändern wie jetzt. Man muss sich das mal vorstellen. Amazon hat im Grunde ja nicht nur das Autorenleben umgekrempelt, die krempeln ja den gesamten Einzelhandel um. Innenstädte auf der ganzen Welt müssen sich neu erfinden wegen Amazon. Und das muss man sich bewusst machen. Amazon hat quasi nur eine einzige Zukunftstechnologie angewandt. Und das ist das Internet. Wir stehen jetzt aber vor der Tür, dass sich fast 10 radikale, disruptive Zukunftstechnologien in die Startlöcher begeben. Und jeder einzelne davon hat so viele Möglichkeiten oder noch mehr Möglichkeiten, als die Welt zu verändern. Aber sie kommen alle gleichzeitig und sie befruchten sich gegenseitig. Also die Welt wird sich rasend schnell verändern. Und das macht eine Menge mit den Menschen. Und das wird alles über den Haufen werfen. Und das ist ja, KI ist ja nur ein einziges Thema. 3D-Druck ist ja viel weitgreifender, als man das kennt. Das geht ja von Organen bis zu Häusern. Das autonome Fahren und Blockchain und die ganze Gentechnologie und. Das wird unser Leben, jeder Einzelne davon könnte unser Leben mehr über den Haufen werfen als Elektrizität oder Internet. Und wir haben sie alle aufeinander getürmt. Ich denke, da könnte man auch mal ein bisschen mehr draus machen. Das kann man jetzt nicht in dem, hier jetzt noch dranhängen. Das ist einfach zu umfangreich.
Aber wir können dich ja wieder einladen. Das wäre ja eine Möglichkeit.
Ja, würde mir sehr viel Spaß machen, weil das sind so die Dinge, die mich sehr beschäftigen, weil ich denke, das wird unser Leben prägen. Das werden wir erleben und unsere Kinder noch viel mehr. Und das, ja, die Welt wird in 10 Jahren ganz anders aussehen als heute.
Und gibt es eine aktuelle Wissenschaftsentwicklung von denen, was ja jetzt ein großes Feld der disruptiven Technologien genannt, gibt es eine, ich sag mal so, Wissenschaftsnews der letzten Tage oder Wochen, die dir gerade in den Sinn kommt, wo du sagst, boah, die hat mich ganz besonders gepackt?
Na, es sind so viele, da fällt die Auswahl so schwer, ne? Ja. Ich habe da einige Bücher gelesen, weil mich das total fasziniert. Also ich kann nicht einer rausgreifen, weil es einfach zu viele sind.
Also Disruption im Ganzen. Ja.
Ja, also der CEO von Cell Inc., also Cell Inc., der Name sagt ja schon was, ne? Also die drucken menschliche Zellen. Der sagt, in 20 Jahren drucken wir Menschen. Das ist vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber es gibt Unternehmen, die arbeiten daran, ob man nicht eine Lunge innerhalb eines menschlichen Körpers neu drucken kann. Das ist keine, das hört sich an wie Science Fiction, aber es wird daran gearbeitet. Ne? Und das ist nur so ein kleiner Funke von diesen vielen Sachen, die dran sind. Ne? Oder die Gentechnologie, was man, ich meine, da wird im Moment der Impfstoff, der ist ja nicht ohne Gentechnologie entstanden. Ne? Das ist im Grunde, haben die sich ja gar nicht um einen Impfstoff gekümmert, für das Virus, sondern die waren an einem Impfstoff dran für Heilung von Krebs. Und dann kam eben Corona und dann haben die einfach ihre Plattform umgeswitcht. Und haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt was gegen das Virus. Das ist eine Plattformtechnologie, diese mRNA-Technologie. Genau wie es viele andere Plattformen gibt zum Handeln oder so, die ganze Welt verändern, gibt es jetzt eine Plattformtechnologie für Gentechnik und Impfstoffe. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Sorry. Ah, du bist ja Arzt, ne? Du weißt ja sicher noch viel mehr davon, ne?
Also ich kann zumindest sagen, die mRNA-Technik, ich habe das auch ehrlich gesagt nur dann nachgelesen, ne? Finde das aber auch unglaublich spannend und ich glaube, da haben wir gerade die Spitze des Eisbergs dessen, was da möglich ist und auf uns zukommt, wie du schon gesagt hast, eigentlich war ja der Ansatz bezüglich dieser Technik an der Heilung von Krebs zu forschen, also wobei das eine harte Zusammenfassung ist, weil es gibt ja nicht den Krebs, sondern
Ich
unglaublich viele Formen
weiß.
von Krebs. Aber also
Ja.
wirklich, wirklich super spannend, bin ich ganz bei dir. Da ist ja das als Plattform zu bezeichnen, finde ich richtig passend, weil man da so unglaublich viel drauf aufbauen wird können. Sehr spannend.
Ja, so
Ja.
würde ich gerne was mit euch machen, wenn ihr Lust hättet.
Auf jeden Fall. Das ist ja das Thema, was mich auch als Autor am meisten umtreibt, ist technologische Disruption. Also da sind wir auch gerade in der Prime Position, sage ich mal. Wir haben ja am Anfang des Podcasts auch mal drüber gesprochen, dass jetzt einfach viel in den Startlöchern steht, was vor einiger Zeit greifbar schien, aber danach ist das Interesse irgendwie abgeflaut, wenn man dann nach dem 2000er-Jahren gesagt hat, ja, ist ja doch nichts passiert mit der Gentechnologie und der Nanotechnologie ist ja auch nichts passiert, aber jetzt, das war im Prinzip wie so eine kurze Pause, bis das Ganze sich bis zu einem gewissen Punkt entwickeln konnte und andere Technologien, also Technologien sich gegenseitig so unterstützen, dass sie exponentiell, eine exponentielle Progression sehen und da sind wir, glaube ich, gerade in der Exponentialkurve genau an diesem Knick, wo es wie eine Gerade nach oben aussieht. Und bei Ray Kurzweil war das so schön beschrieben. Er meinte ja, wenn man nur nah genug ranzoomt an so eine Exponentialfunktion, dann sieht alles aus wie eine Gerade. Und das ist im Prinzip das Problem, was wir Menschen haben, dass wir immer so einen kleinen Ausschnitt sehen und für alles sieht aus wie eine lineare Entwicklung. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen könnten, würden wir sehen, wo wir gerade stehen und wie rasant die Entwicklung einfach explodiert. Und also da würde ich gerne eine extra Episode drüber machen. Da könnten wir viel drüber sprechen. Würde mich sehr interessieren. Aber uns interessiert ja nicht nur die Science in dem Podcast, sondern auch die Fiction. Gibt es aktuell denn irgendein Buch oder einen Film oder eine Serie im Bereich Science Fiction, die dich bewegt?
Ja, ich fand euer Buch gut. Da lese ich im Moment dran. Singularity. Das finde ich gut. Ich bin noch nicht ganz fertig, ne? Ich bin noch mit James und Rhea und so weiter. Da bin ich noch dran, ne?
Ah, schön.
Ja, das ist jetzt das allerletzte, aktuellste. Und das fand ich auch, finde ich auch ganz ehrlich, eins der besten. Also es ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen, ne?
Dankeschön.
Ja.
Das war ja eine unverhofft tolle Antwort für mich.
Unabgesprochen.
Ja.
Ja.
Und ist natürlich auch das Thema eigentlich, über das wir gerade gesprochen haben. Ne?
Ja, da kommt es ja auch. Disruption. Da war auch, also KI ist ja auch ganz groß. Die Gottesfrage ist da, glaube ich, nicht so ganz drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne?
Nicht zentral, nein.
Ja.
Das wäre. Ich habe schon gefühlt so viele Fässer aufgemacht in dem Buch,
ja.
wo der Lektor auch geschrien hat und gesagt, da müssen wir mal ein bisschen, ich glaube, es wurden 30.000 Wörter gekürzt, inklusive einiger Themen einfach, die dann zu viel waren. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wie sehr mich die Themen, also wie mich diese disruptiven Technologien einfach auch faszinieren und vor allem diese Frage, was ist eigentlich, wenn wir. So ist übrigens das Buch entstanden. Kleiner Fun-Fact für die Zuhörer vielleicht auch, dass ich mich gefragt habe, wenn wir alle sehr, sehr lange leben könnten oder wenn wir sogar an den Punkt kommen, wo ja die Google-Tochter Calico, die du schon angesprochen hattest, am Anfang sagt, ja, es ist nicht unrealistisch, dass wir Mitte des Jahrhunderts das Altern stoppen und man prinzipiell ewig leben könnte, also außer man stirbt bei einem Unfall oder so, ob uns das alle zu Angstneurotikern macht. Weil wir sagen, ja, dann gehen wir lieber nicht mehr aus dem Haus, weil wenn ich jetzt potenziell 1000 Jahre leben könnte, aber zum Einkaufen mit dem Auto fahre, dann habe ich ja nicht unwesentliches Risiko, dabei zu sterben. Und dann bleibe ich doch lieber drin. Also wie so Technologien, die erstmal toll klingen, doch unsere Menschlichkeit auch ein bisschen in Frage stellen und ob wir da überhaupt psychisch dann mit klarkommen.
Ja, ich glaube, aber das ist wieder ein zu kurz gedachtes Szenario, weil es davon ausgeht, dass nur die Lebensverlängerung sich weiterentwickelt. Diese Angst musst du haben, wenn das dein einziger Körper ist. Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, dann hast du, bis du so weit bist, dass du unsterblich bist, gibt es auch die Möglichkeit, einen Reservekörper zu züchten. Da gibt es vielleicht Farmen, wo du oder Hotels, wo du das mieten kannst und sagen kannst, da habe ich, zahle ich so und so viel und die züchten mir einen Körper in Reserve, falls mir was passiert. Dann muss nur noch das Bewusstsein übertragen werden, was ja auch eine Frage der Technologie ist, ne? Oder wie dieser eine Typ von der Firma, dieser CEO, gesagt hat, wir drucken dann Körper. Im Moment können wir das noch nicht, ist klar, Science Fiction. Aber man arbeitet dran, Organe zu drucken. Und bei manchen Sachen klappt das schon ganz gut. In 20 Jahren ist das vielleicht gar keine Fantasie mehr. Ne? Da ist ein Körper ein Verschleißartikel, will ich mal sagen. So denke ich, muss man das zusammendenken. Ne? Wenn man nur eins hochhebt, eine Sache und weiterdenkt, dann ist die im isolierten Zustand, gibt es da ein Problem. Aber die ganze Welt entwickelt sich ja mit allem drumherum. Hm?
Ich habe ja sehr meine Zweifel, dass wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren in der Lage sein werden, Bewusstsein zu transferieren in andere Körper. Weil zumindest nach dem heutigen Stand der Neurowissenschaften, gerade auch der Neuropsychologie, ist ja Bewusstsein etwas, das im Zusammenhang mit dem Körper entsteht. Also, dass nichts Losgelöstes ist jenseits des Körpers. Und das wird sehr, sehr spannend sein, wie man diese Verbindung und diese Vielzahl an Informationen auf einen anderen Körper übertragen wollen würde.
Das ist also Es ist ja ein Unterschied, ob das jetzt ein fremder Körper ist oder eine relativ exakte Kopie von deinem Körper. Da ist ja schon der Körper da. Und du musst jetzt nur das Konnektom im Gehirn übertragen. Das ist natürlich eine Herausforderung, wo wir jetzt im Moment sagen würden, das ist Quark, kriegen wir nicht hin. Wenn die KIs uns bei der Entwicklung helfen, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir es in 20 Jahren nicht hinkriegen.
Das ist ein spannender Punkt, weil über genau das Thema haben Philipp und ich auf dem Schiff gesprochen, von Griechenland nach Italien, kann ich mich noch dran erinnern, vor etwas mehr als einem Jahr und etwas weniger als einem Jahr, weil da ging es darum, genau, wenn die Menschen so weit sind, dass sie so alt werden. Und dann ging es nämlich genau um das Thema, wenn dann können die dann nicht Klone haben, wenn die sich einfach herunterladen, sage ich mal. Und da haben wir genau das besprochen. Man müsste ja im Prinzip, wenn mein 40-jähriges Ich in einen 40-jährigen Klonkörper von mir rein soll, dann muss das Gehirn exakt identisch sein, damit mein Bewusstsein, meine Gedanken, wie gesagt, man weiß noch nicht, was Bewusstsein genau ist, aber dass das identisch auch Platz hat in diesem Gehirn. Und das Gleiche passiert. Aber das Gehirn hat sich ja so entwickelt, weil ich jede Minute, jede Sekunde in meinem Leben so erlebt habe, wie ich es erlebt habe und bestimmte Verknüpfungen entstanden sind. Deswegen ist ja wirklich die spannende Frage, könnte das so ein Stolperstein, sage ich mal, sein, der einfach verhindert, dass sowas passiert? Oder, da sind wir dann wieder bei Singularity, das war dann ja unsere Lösung, sage ich mal. Ich versuche das jetzt ohne Zuhörer zu spoilern, die es noch nicht gelesen haben. Findet man einen Weg, Klone so zu trainieren mit modernen Technologien, dass sich das Gehirn dieser Klone dann doch exakt so entwickelt, ohne dass ein Bewusstsein die beseelt hat, diese ganzen Erfahrungen physisch zu machen? Was ich sehr, sehr spannend finde.
Ja, da kann ich jetzt kann ich nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich sehe aber eine Gefahr, eine ganz andere Gefahr in zweierlei Hinsicht. Bei diesen extremen Zukunftstechnologien wie jetzt Lebensverlängerung und vielleicht Unsterblichkeit gehen wir immer davon aus, dass wir es auch kriegen, dass es jeder Mensch kriegt. Aber wenn man sich jetzt mal auf der Erde umguckt, dann werden das einige Leute nur für sich haben wollen. Und die Leute, die am ersten unsterblich werden, die heißen dann Trump oder Putin oder Kim Jong-un oder sonst irgendwie. Und die hätten das bestimmt auch gerne exklusiv für ein paar Freunde. Ich glaube nicht, dass das, mal sagen, dass du und ich in den Genuss kämen.
Ja, das ist dann wieder, das wäre, finde ich, auch nochmal ein Thema für einen gemeinsamen Podcast, auf den ich sehr, sehr, sehr viel Lust hätte. Nämlich die Frage, wir haben disruptive Entwicklung in der Technik, aber Gesellschaft und Gesellschaftstechniken, also das, wie wir Menschen miteinander und mit dieser neuen Technik umgehen, kann sich, glaube ich, nicht disruptiv entwickeln, ne? Also wie passt sich die Gesellschaft an sowas an? Wäre auch nochmal ein super spannendes Thema, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Das muss dann wirklich ein neuer Podcast sein, aber
Ich hatte sowieso gedacht, dass wir zuletzt jetzt einfach nur mal so plaudern für weitere Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr das rausschneidet oder nicht, ne? Denn
wenn es
das,
irgendwie
was.
geht, schneiden wir gar nicht.
Ach so, okay. Also ist das jetzt alles noch heiß, was ich
Er
sage?
ist ja kein Chirurg.
Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt echt schon eine ganze Menge hier miteinander beleuchtet und könnten uns zumindest darauf einigen, hier langsam zu einem Ende zu kommen. Wir haben aber noch so ein paar spannende Sachen, also nicht spannende Sachen, wir haben so ein paar Fragen, so Entweder-Oder-Fragen,
Ach du
die
meine
wir
Güte.
sonst auch eher gegen Anfang stellen, aber wenn du noch Lust hast, würden wir die dir gerne auch noch stellen. Und zwar erste Frage, einfach kurze Antwort: Star Trek oder Star Wars?
Weder noch. Ich gucke kaum Fernsehen.
Okay,
Schwierig.
bestes Science-Fiction-Buch überhaupt für dich?
Darknet und den Nachfolger und Dämon und Darknet sind die beiden, die habe
Daniel Suarez.
Wenn
Ja,
Elon
genau.
Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Ich habe schon überlegt, ob mir das gefallen würde, aber ich mag Bäume und Pflanzen und so weiter. Also da ist ein bisschen wenig Auswahl auf dem Mars.
SpaceX oder NASA?
SpaceX.
The Expanse oder Battlestar Galactica?
Was ist die Expense? Ich hab kein, bin, mit Filmen habt ihr mich wirklich am falschen Fuß erwischt. Ich habe
Gibt's auch als Buchserie.
hab ich, ach, Expense, Moment. Da habe ich mal den ersten gelesen.
Leviathan erwacht, hieß der erste Teil.
Ja, also hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen, muss ich sagen. Aber ich bin nicht der Kritiker für Filme. Also da bin ich wirklich der Falsche.
Jawohl. Wir hätten eigentlich auch noch als letzte Frage X-Wing oder TIE Fighter. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Frage für dich ist.
Das hat irgendwas mit Raumschiffen, so kleine, die irgendwo rumfliegen und was kaputt machen, zu tun.
Ich bin mir sicher, das ist die großartigste Antwort auf diese Frage, die wir für lange Zeit bekommen werden. Vielen, vielen Dank, Klaus.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber du
hast vielen, vielen Dank, Klaus. Es war super spannend.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ne?
Herzlichen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Und auch all unseren Zuhörern vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir freuen uns auf die nächste Episode. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.